Heute habe ich Julia Wohlfahrt zu Gast. Julia ist seit 10 Jahren Physiotherapeutin, Inhaberin des Social-Media-Kanals Physioglück und Gründerin der Körperglück-Akademie. Es geht bei ihr rund ums Wohlbefinden und dem täglichen Bestreben nach mehr Energie, weniger Schmerz und gesteigerter Lebensfreude. Ich finde ihren Content bei Instagram super wertvoll und mache auch immer wieder angebotene Übungen nach. Was alles hinter Physioglück steckt, erfahren wir gleich. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, die Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und die mich inspirieren. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Julia. Magst du dich einfach mal selber vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also, wie du mich schon schön vorgestellt hast, ich bin Julia, ich bin 34 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und wir wohnen in München. Und ich bin seit 10 Jahren Physiotherapeutin und habe jetzt vor einem Jahr begonnen, ja, so meine, ich sag mal, Weisheiten, mein Wissen auf Instagram zu teilen, sowohl zum Thema chronische Schmerzen, das hat sich aber auch noch weiterentwickelt, nämlich zum Thema Nervensystem, andere Beschwerden da. Ich sag mal, so eine Brücke zu bauen, auch zwischen physischen Beschwerden, aber auch psychischen Beschwerden und zu zeigen, dass ja alles auch miteinander zusammenhängt. Mhm. Und ja, das ist dann einfach sehr, sehr gewachsen im letzten Jahr. Und ich habe einfach gemerkt, wie ja groß der Painpoint da für die Leute ist. Und genau, da gebe ich einfach mein Wissen, Übungen und so weiter weiter.
Jetzt erstmal vielleicht nochmal kurz zurückgespult. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass du dich für den Physiotherapie-Beruf sozusagen entschieden hast? Also gab es für dich mehr zur Auswahl oder war das schon immer so dein Fokus? Wie kam es denn da dazu?
Also spannenderweise war es so, dass ich ganz, ganz lange Ärztin werden wollte, mhm, also Medizin studieren wollte. Habe aber schon früh Erfahrungen gemacht beziehungsweise mitbekommen bei meiner Mutter, die lange in ärztlicher Behandlung war, als ich jugendlich war, dass ja die Ärzte nicht so arbeiten, wie ich es mir vorstellen würde. Also wie ich es mir gewünscht hätte, wie man als Arzt mit Menschen arbeiten kann. Und okay, da möchte ich jetzt auch gar nicht die Ärzte angreifen, ne? Es ist natürlich auch einfach unser System, das nicht so viel bietet, wie man es sich wünscht. Also habe ich dann schon mit 14 gesagt, nee, also ich will zwar, also diese Gesundheitsschiene hat mich natürlich wahnsinnig interessiert, aber Ärztin ist es jetzt erstmal nicht. Und mhm, ja, dann haben wir irgendwann mal so einen Berufseignungstest gemacht in der Schule und da kam bei mir mit gleichen Prozentzahlen Psychologin und Physiotherapeutin raus.
Aha, okay. Aha.
Ja, genau. Und dann habe ich mir bei so Berufsorientierungstagen mal Psychologie angeschaut und fand aber den Dozenten wahnsinnig unsympathisch und dann habe ich gedacht, nee, so wie man halt als Jugendliche ist, also nicht so reflektiert dann. Aber ich habe ja mit 16, 17 angefangen als Fitnesstrainerin zu arbeiten nebenbei. Mhm. Neben der Schule habe ich halt Kurse gegeben und habe gemerkt, wow, das liegt mir total, den Leuten Übungen anzuleiten. Das hilft den Leuten total gut, obwohl ich noch nicht so umfangreiches Wissen natürlich hatte in dem Alter. Und dann dachte ich mir, wow, also Physiotherapie vereint das ja irgendwie, also den medizinischen Aspekt und diese Übungen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, da bewerbe ich mich und hat dann auch Glück, dass ich genommen wurde in München an der staatlichen Berufsfachschule, mhm, ja, die ja Gott sei Dank damals umsonst war, weil früher musste man da ja ordentlich zahlen. Mhm. Und genau, dann war ich da, ohne groß drüber nachzudenken, habe ich gedacht, das wird's jetzt. Und dann hat sich's ja ganz gut entwickelt.
Ja, total. Genau. Und ich habe ja jetzt, die aktuelle Zahl bei Instagram ist, glaube ich, 310.000 Menschen, die dir folgen und die deinen Content konsumieren. Würdest du dann im Umkehrschluss sagen, dass es eben auch so viele Menschen gibt, die mit chronischen Schmerzen oder die mit Schmerzen überhaupt zu tun haben, weswegen das ja auch deine Intention war, so wie ich dich vorhin verstanden habe, jetzt mit deinem Wissen rauszugehen.
Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch deutlich mehr sind, weil es nutzen ja auch viele gar nicht Instagram und es ist ja tatsächlich, sagen wir mal, auch eher so die Menschen 35 plus, weil es dauert ja, bis sich chronische Schmerzen überhaupt entwickeln. Und natürlich gibt's auch Jüngere. Also ich hatte auch schon 18-Jährige mit Bandscheibenvorfall, keine Frage. Aber ich sag mal so, der Großteil, da entwickelt sich das so ab 35 plus. Und natürlich haben die auch jetzt nicht alle Instagram. Mhm. Ich habe das halt einfach in meinen 10 Jahren Berufserfahrung bemerkt, dass ich habe mich jetzt natürlich auch eher so auf die orthopädischen Krankheitsbilder spezialisiert, sagen wir es mal so. Und da sind natürlich auch viele mit chronischen Schmerzen. Also ich würde sagen, fast 80% der Leute, die zu mir gekommen sind, hatten diese Schmerzen schon ewig. Okay. Also Jahre, da war keiner, der mir, oder die wenigsten, die gesagt haben, oh ja, ich habe das jetzt seit 2 Monaten und dann war das super schnell weg, sondern meistens waren das einfach, ja, wie gesagt, eben die Jahre eher. Mhm. Ich habe jetzt natürlich keine Zahlen. Es gibt natürlich immer wieder so Statistiken, wie man ja, 80% hatten schon mal Rückenschmerzen. Chronisch würde ich sagen, oder gibt's da Statistiken dazu, dass es so bei 20% der Bevölkerung liegt, was sich vielleicht erst wenig anhört, aber wenn man sich die totalen Zahlen mal überlegt, ist das ja wahnsinnig viel. 20% unserer Bevölkerung. Und ich habe halt das Gefühl, viele werden damit so ein bisschen auch alleine gelassen, weil wir auch einfach gar nicht so richtig wissen, ja, oder es gibt jetzt da keinen Fahrplan, wie geht man damit um, sondern die meisten müssen halt damit leben, kriegen Spritzen, Medikamente, Physiotherapie, vielleicht noch eine Reha, aber ja, jetzt nicht so richtige Unterstützung, was kann ich denn jetzt tun, um mir selbst zu helfen? Also das ist zumindest meine Erfahrung.
Und daraufhin hast du dir dann überlegt, Physioglück sozusagen als Social Media Kanal zu gründen, um den Leuten Übungen und Mechanismen und Tagesroutinen an die Hand zu geben, um eben nicht nur diesen Kanal Arzt Physiotherapie zu haben sozusagen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also es soll wirklich so diese Selbsthilfeübungen sein, die sie machen können. Also natürlich stehe ich da als Physiotherapeutin mit meinem Wissen, das ich habe, aber ich bin jetzt nicht die Physiotherapeutin der Leute dort und sag, ne, du hast das Krankheitsbild und mach diese Übungen, das dürfte ich gar nicht, sondern wirklich dieses Sachen, die die Leute selbst machen können, wie sie sich selbst helfen können. Und da gibt's ja einfach Sachen, da muss man jetzt, das muss jetzt nicht zwingend ein Therapeut anleiten. Ja, also sowohl Physiotherapeut oder Psychotherapeut. Es gibt einfach wahnsinnig viele Übungen zur Selbstregulation, für die Beweglichkeit und fürs Nervensystem, die man einfach ausprobieren kann. Und ich habe da auch wahnsinnig viele Rückmeldungen inzwischen schon bekommen, die dann gesagt haben, das ist so integriert jetzt und die Lebensqualität hat sich verändert. Und ja, also es fühlt sich, also bei manchen sogar, und das glaubt man gar nicht, aber ja, es hat sich irgendwie die Lebensqualität verbessert, also wie ein neues Leben gefühlt. Ja, natürlich auch nicht für jeden. Es gibt nichts, das für jeden perfekt geeignet ist. Das ist es ja immer. Ja. Aber das kann man halt gut ausprobieren, um zu sehen, ob es das Richtige für einen ist.
Ja, und man darf natürlich auch nicht verwechseln, dass jetzt dir da zu folgen und die Übungen nachzumachen nicht den Gang zu einem Arzt ersetzen kann, ne? Oder zu einem Therapeuten. Arbeitest du denn als Physiotherapeutin auch noch in einer Praxis?
Ja, also ich habe ja meine eigenen, ich sag mal, Privaträume, weil so eine, sag ich mal, Praxis zu eröffnen, die gesetzlich Versicherte auch annehmen kann, ist ein Rieseneck, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Da habe ich aber deutlich reduziert. Also, weil ich natürlich dem allen nicht gerecht werden kann und ich muss ja auch auf mich selber gucken. Und dieses Online-Arbeiten macht mir einfach unglaublich Spaß und eben von zu Hause aus, ich kann mehr mit meiner Familie sein. Das war einfach auch, ja, ein Ziel von mir. Und genau, das konnte ich mir sozusagen so jetzt erfüllen und ich kann ja so auch Menschen helfen.
Ja.
Genau, deswegen habe ich die, wie gesagt, auch deutlich reduziert inzwischen.
Und was ist da so die meistgestellte Frage, die auf dich zukommt oder woher nimmst du die Ideen für deinen Content? Das ist ja vermutlich schon auch aus der Rückmeldung der Menschen oder eben aus deiner Berufserfahrung heraus, ist
um was geht's da? Wo sind die Hauptprobleme? Ist falsche Ernährung, mangelnde Bewegung? Was ist da so die Ursache? Was kann man das überhaupt so sagen? Wahrscheinlich nicht. Aber es wird ja bestimmt so ein Bild geben, wo man.
Ja, also der größte Punkt, den ich schon mal sehe, ist, dass tatsächlich auch gewisses Wissen fehlt. Mhm. Also viele wissen gar nicht, wie chronische Schmerzen wirklich entstehen und dass es eine ganz andere Geschichte als akute Schmerzen sind. Und viele denken da wirklich rein symptomatisch, also mein Knie tut weh, welche Übung mache ich fürs Knie und fertig. Ja, aber ja, welche anderen Einflüsse da eine Rolle spielen, das ist halt wahnsinnig entscheidend, dass ich selbst bei Knieschmerzen schauen kann, habe ich vielleicht noch irgendwelche Emotionen, irgendwelchen Stress, irgendwelche ja anderen Themen, die das wissen wir, also das wissen wir auch durch Studien, dass bei chronischen Schmerzen wirklich, die sind multifaktoriell, was bedeutet, wir haben verschiedenste Faktoren von physischen, psychischen, emotionalen, sozialen Faktoren, die mit reinspielen. Und das war erstmal meine wichtigste Botschaft oder das ist meine wichtigste Botschaft an die Leute, das wirklich, wie man so schön sagt, ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Und natürlich wünschen sich die Leute Übungen aus den verschiedensten Bereichen, die sie selbst machen können. Also so, dass diese zwei Dinge, zum einen wirklich die Aufklärung, bei vielen hilft alleine das schon, dann zu wissen, okay, die Baustelle muss ich mir auch mal anschauen. Mhm. Und eben, ja, diese Übungen, die man super leicht in den Alltag integrieren kann, die ich nicht kompliziert, weiß ich nicht, ich muss nicht zwingend eine Matte rausholen, mich in Sportkleidung werfen, sondern ich kann die auf der Couch machen, ich kann die im Bett machen und muss mich nicht umziehen. Ich brauche 2-3 Minuten dafür. Und das ist halt das, wo die Hürde geringer ist, auch um zu beginnen.
Ja, definitiv. Ich habe jetzt ja auch wieder so ein Video bei dir gesehen, am Arbeitsplatz. eine Übung einfach am Schreibtisch zu machen, das ist natürlich für viele dann großartig, weil ja, wie du sagst, ich selbst bin ja als Stimmcoach immer darauf bedacht, Übungen an die Hand zu geben, die alltagstauglich sind, weil selbst wenn man motiviert ist, macht man diese Übung so, ja, die ersten Tage, nachdem man sie kennengelernt hat und dann verliert man das wieder aus dem Fokus heraus, ne? Und wenn man das dann einfach mit Alltagshandlungen verknüpfen kann, finde ich auch mega, total gut, ja. Was ist denn jetzt genau diese Körperglück-Akademie? Also das ist ja nochmal ein weiterer Begriff in deinem Wirken. Kannst du da das kurz mal erklären, was es damit auf sich hat?
Also das ist eine Plattform, könnte man sagen, also meine Website, wo es wirklich ganz, ganz viele, eigentlich relativ kleine, übersichtliche Kurse gibt, die einem im Alltag weiterhelfen können. Also man kann diese Kurse dann zum einen einzeln erwerben. Da sind dann zum Beispiel so wie der Kurs zum Nervensystem regulieren, der Nackenglückkurs, also wie gesagt einfach so, oder die Cortisol-Challenge. Also ja, ich sag mal, wo man jetzt nicht irgendwie sich ein Jahr verpflichtet, ich muss jetzt ein Jahr diesen Kurs durcharbeiten, was natürlich auch einen Vorteil hat, so einen intensiven Kurs, aber diese sind natürlich auch ja nicht besonders preisintensiv. Also ich versuche auch das immer so zu machen, dass es sich möglichst jeder leisten kann. Und man kann diese Körperglück-Akademie aber auch als Mitgliedschaft haben. Dann hat man wirklich jeden Monat hat man einen neuen Kurs. Das ist immer so, dass jeden Monat einfach ein neuer Kurs kommt zu den unterschiedlichsten Themen. Also auch psychisch, körperliche Übungen, aber auch mal was ganz anderes. Also ich hatte auch mal einen Kurs zum Thema Laborwerte und Nährstoffe bei Unruhe, Anspannung und chronischen Schmerzen. Also es ist wirklich ganz, ganz umfangreich, weil ich einfach wirklich alle Aspekte vereinen möchte. Weil diese Spezialisierung, die ist natürlich gut, weil dann jemand Experte ist, aber sie birgt eben auch die Gefahr, dass man sich immer nur auf diesen einen Aspekt fokussiert, anstatt, wie gesagt, das Ganzheitliche zu sehen. Mhm. Und als Mitglied hat man dann eben auch noch Livestreams 2-3 Mal die Woche, wo ich dann nochmal zusammen Übungen anleite, Bewegungsübungen, somatische Übungen, aber auch Expertinnen. Ich habe auch eine Psychologin, die einmal die Woche einen Livestream macht für so psychologische Selbsthilfe. Genau, also ganz, ganz umfangreich auch.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen. Du hast also mittlerweile da auch ein Netzwerk aufgebaut an dich unterstützenden Menschen, die einfach dann nochmal dein Wissen ergänzen. Ja, so, das habe ich ja jetzt selber bei der Cortisol-Challenge miterlebt, genau. Ja. Magst du da, weil du sie eh angesprochen hast, magst du da vielleicht mal kurz einen Schwenk hin machen, weil das ja jetzt die jüngste Challenge war, die du hattest. Was ist Cortisol überhaupt, wenn man das mal ganz kurz runterbrechen könnte? Und was hatte es mit dieser Challenge auf sich?
Ja, also Cortisol ist unser Stresshormon und wird ja so ein bisschen verteufelt von allen, aber eigentlich ist Cortisol super, super wichtig für uns, denn es ist quasi die zweite Reaktion, nachdem wir durch eine potenzielle Gefahr in den Sympathikus-Modus gekommen sind. Also wir sind bereit für Kampf oder Flucht. Man kann es nennen Alarmmodus, Stressmodus. Das kennt vielleicht jeder unter einem anderen Begriff. Und da sind wir schnell bereit zu handeln. Und die zweite Stressachse wird quasi nach Minuten oder Stunden aktiviert. Und das Endprodukt davon ist Cortisol. Und Cortisol ermöglicht uns, also stellt uns Energie bereit, indem es den Blutzuckerspiegel erhöht, macht uns fokussierter, hemmt in dem Moment Entzündungen, damit die Energie einfach quasi in die Stressreaktion fließen kann, was ja eigentlich absolut sinnvoll ist und zu unserem Schutz und zu unserem Überleben dient. Aber ich glaube, wir wissen alle, Stress ist für viele chronisch geworden und dann kommt es halt zu einer Cortisol-Dysbalance. Und es kann bei den einen dazu kommen, dass Cortisol dauerhaft erhöht ist zum Beispiel. Bei den nächsten ist wirklich Dysregulation der Fall, wo es zum Beispiel morgens super niedrig ist, wo wir es eigentlich unbedingt brauchen, um wach zu werden. Ist ja auch unser Aufwachhormon. Und abends ist es dann hoch, wir können nicht einschlafen, wir fühlen uns unruhig, wachen in der Nacht auf. Oder, und das ist schon fast der schlimmste Fall, das Cortisol ist komplett niedrig. Das sind dann die Menschen, die dauerhaft erschöpft sind, wirklich gar keine Kraft mehr haben und die leiden, also was heißt, die leiden wirklich? Ich weiß, dass es für alle schwierig sein kann, aber da ist es tatsächlich das Schwierigste, rauszukommen. Und oft wird bei chronischen Beschwerden Cortisol gar nicht gemessen, was ich gar nicht verstehen kann. Ich finde, es sollte ein Standardblutwert oder auch Speicheltest sein, weil, wie gesagt, man kann Cortisol eigentlich ganz gut regulieren. Und darum geht's in der Challenge. Das soll nicht falsch verstanden werden. Es geht nicht darum, andere irgendwie zu besiegen, sondern es geht eigentlich darum, so mit sich an sich selbst quasi zu arbeiten. Es ist auf 4 Wochen aufgebaut, aber man kann es auch gerne verlängern. Und es geht nicht darum, dass man in 4 Wochen wieder das perfekt regulierte Cortisol hat, sondern in 4 Wochen die Lebensgewohnheiten zu integrieren, die es braucht, um Cortisol in Balance zu bringen. Und da ist tatsächlich kein großer Unterschied zwischen, mein Cortisol ist zu hoch oder zu niedrig. Weil letztendlich müssen wir einfach unsere Regeneration wieder fördern, damit eben auch diese zweite Stressachse sich stabilisieren kann.
Und da waren ja ganz viele Anregungen dann zu Ernährung, zu Meditation, zu Achtsamkeit mit sich selber, zu Bewegungsübungen. Da war ein richtig umfassendes Angebot, was man hat nutzen können. Ist denn das was, was du selbst auch, sage ich mal, in deinen Alltag integriert hast, was du täglich machst, oder bist du da einfach gewahr, wenn du merkst, jetzt wird's bei mir zu viel wieder an Stress, dann bedienst du dich sozusagen deiner eigenen Übungen, oder wie darf ich mir das vorstellen bei dir?
Also, da ich auch selber mit chronischen Beschwerden zu tun hatte, weniger Schmerzen, aber zum Beispiel Reizdarm, Hormondisbalancen, also auch nachgewiesen über Speichel- und Bluttest, habe ich das tatsächlich auch für mich umgesetzt, sogar bevor die Challenge gestartet ist. Also ich finde es immer wichtig, dass man, also zum einen soll das natürlich irgendwo evidenzbasiert sein. Ich weiß, es geht nicht bei allen, aber grundsätzlich, und da ist ja auch die Christina Winzig, die Molekularmedizinerin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die ist da ja auch sehr fit, was Studien angeht. Zum anderen finde ich es aber auch wichtig, dass man es mal selbst gemacht hat. Also, und da habe ich einfach schon die letzten Monate damit gestartet. Gerade das Thema Ernährung habe ich einfach komplett angepasst, weil ich zum Beispiel früher jemand war, die hat gefastet, weil es ja auch positive Auswirkungen haben kann. Ja, ich will es gar nicht schlecht reden. Bei Hormondysbalancen allerdings nicht. Also das ist nicht empfohlen. Also man sollte auf keinen Fall länger als 12 Stunden fasten. Und also jetzt als Beispiel eben Thema Ernährung, das habe ich für mich einfach dauerhaft umgesetzt, das dauerhaft verändert. Und es sind ja auch gar nicht so, ich finde, es sind eigentlich gar nicht so schlimme Veränderungen, wenn man es in seinen Alltag anpasst. Und von den Übungen her, da habe ich für mich eigentlich schon so eine Routine entwickelt. Also ich mache relativ sanftes Krafttraining. Ich habe Ausdauer wieder integriert in Form von Schwimmen und Spazierengehen. Ich mache super gerne Meditationen. Das liebe ich einfach. Ich weiß, es ist nicht für jeden was, aber ich mache es total gerne. Meditationen, Imaginationen, auch beim Spazierengehen. Also es muss nicht zwingend immer in Ruhe sein. Und ja, ich sag mal, meine Beweglichkeits- und somatische Übungen, die mache ich nach Bedarf. Weil ich jetzt ja keine akuten Beschwerden habe, die ich jetzt wegkriegen muss. Wie gesagt, mache ich das so, ja, wenn ich mal einen Tag hatte, wo ich viel gesessen bin, mache ich Beweglichkeit. Wenn ich mental belastende Tage hatte, dann mache ich somatische Übungen. Und ja, dadurch, dass wir das ja in der Akademie ja auch machen und auch mal Expertinnen da sind, da habe ich auch immer das Glück, dass ich ja dann mitmachen kann.
Ja, genau.
Ich profitiere ja auch davon.
Eben.
Und genau. Deswegen, das ist so mein Alltag und genau, einfach das, was ich zeige, mache ich tatsächlich auch selber.
Ja, du bist ja jetzt aber auch, wie du vorhin erzählt hast, Mama, Partnerin, Geschäftsfrau.
Ja.
Ich kann mir das ja schon vorstellen, dass da dein Leben ja durchaus kunterbunt zugeht und dann einfach die Frage ist, wann genau machst du das alles? Wie kannst du es gut für dich integrieren? Hat sich eigentlich auch was verändert bei dir, seit du Mama bist? Wahrscheinlich das Thema Hormondysbalance ist da vermutlich ganz oben. Oder auch ein anderes Schmerzempfinden, wenn du sagst, früher hattest du chronische Beschwerden, sind die heute noch da? Jetzt sind es viele Fragen auf einmal. Wir machen mal so strukturiert, aber ich finde alles einfach so mega spannend. Deswegen, genau, vielleicht können wir es so ein bisschen eins nach dem anderen machen. Also, wie ist es tendenziell erstmal, wie kriegst du das überhaupt auf die Reihe mit deinen ganzen Aufgaben?
Ja, das fragen mich sehr viele und auch, ich war ja auch mal im Coaching und sie hat auch gesagt, sie kennt niemanden von ihren Coaches, die so viel auf einmal schafft. Es ist halt einfach so, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe eine unbändige Disziplin. Also ich arbeite dann halt auch mal 16 Stunden an einem Tag. Ja, also das ist, was mir auch Spaß macht. Also ich bin dann auch in meinem Hyperfokus drin und mach. Und mache natürlich dann auch Pause, wenn die Kinder da sind, aber ich arbeite dann zum Beispiel nachts noch. Das ist jetzt keine Empfehlung, ja. Ich sag nur, wie es auf gar keinen Fall ist eine Empfehlung. Und das ist tatsächlich auch, was ich jetzt eben in Balance bringen möchte, noch mehr. Ja, also ich hatte ja auch eben dann die Zeit, wo ich noch das Buch geschrieben habe und alles. Und das hat natürlich eigentlich nicht in den Tag gepasst, was ich da alles gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe dann oft abends und nachts noch was gemacht. Dann, wenn die Kinder halt in Kindergarten und Schule sind, natürlich. Und ja, natürlich habe ich einfach auch sehr, sehr viel Glück, dass mein Mann, der arbeitet jetzt nicht Vollzeit, 9-to-5, der hat... Also ist auch selbstständig und hat auch sehr, sehr viel übernommen von Haushalt und Kinder. Also da habe ich einfach so einen riesigen Unterstützer an meiner Seite und inzwischen arbeiten wir ja auch zusammen. Also ja, genau. Also er übernimmt jetzt auch ganz viele Aufgaben, wo es mich jetzt nicht braucht, die vor der Kamera steht oder so, sondern Aufgaben im Hintergrund und dadurch, ja, können wir das jetzt immer besser leisten und so habe ich jetzt auch wieder mehr Zeit für mich. Also ich habe jetzt ja, wie gesagt, auch wieder mit dem Training begonnen und mir wirklich auch deutlich mehr Zeit einzuräumen als davor und ja, wie auch wieder intensivere Zeit mit den Kindern, wenn die zu Hause sind, dann sollte die Arbeit auch beiseite liegen, außer es ist was wirklich Akutes natürlich. Aber ja, also einer von uns ist natürlich immer für die Kinder da. Also
ja,
das zumindest. Es kann natürlich schon sein, dass einer arbeitet und die andere Person ist dann halt für die Kinder da. Genau.
Stehst du dann auch früher auf, also schon vor den Kindern, um vielleicht Programm für dich zu machen, oder?
Das kann ich gar nicht. Also bin ich ehrlich, ich weiß, dass es viele können und da viel Kraft rausziehen, aber es ist überhaupt nicht meins. Also auch diese ganz strikten Morgenroutinen sind überhaupt nicht für mich. Ich brauche dieses ganz, wie wir sagen, Slow Mornings, wo man dann, ich kuschel dann ewig noch mit den Kindern im Bett und wir machen ganz langsam. Und das gibt mir eigentlich auch super viel Kraft, die Tage so zu starten. Ja.
Dann ist ja auch gar nicht jeder Tag gleich. Also ich meine, vom Ablauf her, die Kinder in die Betreuungen zu bringen, das ist zumindest Montag bis Freitag, wenn alle gesund sind, schon gleich. Aber was dann danach für dich kommt, ist ja wahrscheinlich immer unterschiedlich. Und dann versuchst du sozusagen, ich meine, einerseits, wenn du Content drehst, machst du ja sowieso deine Übungen und dein Angebot vor und somit auch mit. Und hast du aber trotzdem so einen Tipp, wie man das besser integrieren kann?
Ja, also es muss natürlich erstmal in den eigenen Tag passen. Und natürlich gibt es auch Leute, denen hilft es, früher aufzustehen, weil die können das gut. Für die passt das super. Also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung für manche Leute, dass sie einfach 10 Minuten, 15 Minuten früher aufstehen. Und was ich aber grundsätzlich empfehlen kann, ist, sich wirklich Termine in den Kalender reinzuschreiben. Also wenn man die Woche vielleicht eh vorplant oder je nachdem, wie man das eben macht mit der Planung der nächsten Zeit oder am Tag, am Abend vorher für den nächsten Tag, ja, also da ist auch jeder anders, sich dann wirklich Pausen einzutragen, vielleicht sogar schon Übungen rauszusuchen, wenn man noch gar nicht so weiß oder intuitiv Übungen macht, dann mal wirklich zum Beispiel dann wirklich eintragen, ich mache um 10.30 Uhr eine Übung am Schreibtisch. Für 2 Minuten nur. Also das ist ja gar nicht so, dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde Pause brauche, aber das hilft halt, weil sich ständig darüber Gedanken zu machen, was ich mache, kostet das Gehirn sehr viel Energie. Und unser Gehirn, unser Nervensystem will gar nicht viel Energie verbrauchen, sondern es will immer sparen und dann bleiben wir im Gewohnten. Und wenn wir was Neues integrieren, dann müssen wir es irgendwie unserem Gehirn und unserem Nervensystem so einfach wie möglich machen, dass man gar nicht drüber nachdenken muss, sondern da kommt die Erinnerung im Handy, ah okay, jetzt mache ich das. Und natürlich ist letztendlich das Ziel, dass wir irgendwann intuitiv wissen oder merken, wann unser Körper sagt, so, jetzt brauche ich eine Pause. Natürlich ist das das Ziel. Aber für wie viele klappt das wirklich, wenn wir ehrlich sind? Für nicht so viele, würde ich sagen, weil wir einfach dann eben in unseren Arbeitsmodus kommen, in unserem Alltag, wie wir, weiß ich nicht, dann abends, nachmittags mit den Kindern sind, da sind wir so im Funktionieren und denken gar nicht mehr so dran, uns was Gutes zu tun. Und da, finde ich, hilft es wirklich zu überlegen, wann habe ich Kapazität, wann kann ich das einbauen, wann bin ich am gestresstesten, wann merke ich meine Symptome am meisten und da anfangen, sich Übungen einzutragen. Und es reicht wirklich mit einmal am Tag, eine Übung, erstmal Stück für Stück, nicht überfordern, nicht alles auf einmal. Das wird sowieso nicht klappen bei Leuten, die chronische Beschwerden haben, weil da sagt das Nervensystem dann sofort, nee, stopp, zu viel Neues, ist für mich unsicher und wird dann sogar eher noch mehr Symptome entwickeln.
Ja. Also das mit dem Eintragen in den Kalender finde ich ganz charmant, weil man muss ja auch mal die Entwicklung betrachten, alle mit ihren Smartwatches. Das ist ja so lustig jetzt mittlerweile, wenn dann irgendjemand von seiner Uhr ein Signal kriegt, dass viel zu wenig Bewegung da war und plötzlich so die Leute mitten im Gespräch aufstehen. So, ich muss mich mal eben kurz bewegen, sagt meine Uhr. Und da kann man natürlich ja das genauso integrieren, indem man dann, ja, eben eine Übung macht, also eine gezieltere Übung stattdessen und das ja dann einfach auch nur eine Erinnerung daran ist, ja. Ab wann ist man denn überhaupt chronisch krank? Also das ist immer so für mich die Frage, wann spricht man davon? Ist es so ein festgelegter Zeitraum, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr nur akut, ist es die Häufigkeit oder ist es wirklich dann jeden Tag oder ist das, kann man das überhaupt so festmachen?
Also es gibt eine offizielle Definition für chronische Beschwerden und das ist, wenn Beschwerden länger als 3 Monate bestehen,
okay,
dann sind die Beschwerden schon chronisch. Und dabei muss tatsächlich die Beschwerde gar nicht jeden Tag da sein, sondern einfach immer wieder die gleiche Beschwerde. Ja, Und das ist tatsächlich bei sehr, sehr vielen der Fall.
Ja.
Und viele sind dann auch geschockt, dass es schon nach 3 Monaten soweit ist. Aber da wissen wir einfach, passieren dann so ja Reaktionen im Nervensystem, die eben dazu führen, dass das Nervensystem sensibler wird, empfindlicher wird auf Reize und dann eben schneller mit Beschwerden reagiert und es nicht mehr dieser akute Schmerz ist, der wirklich nur dann vom Gewebe kommt, von dem Ort der Beschwerde kommt, sondern eben auch ausgelöst werden kann von anderen Dingen. Und genau, also 3 Monate schon.
Wow, das ist sehr schnell, ja, das stimmt.
Ja.
Von daher würde ich sagen, hat fast jeder was, ne? Ja, wie du sagst.
Richtig, ja.
Irgendwo zwickt's ab einem gewissen Alter ja ohnehin. Und ja, dann, stimmt. Wenn man sich da jetzt mal rückblickend fragt, wie lange man das schon hat, ja. Mhm. Jetzt hatte ich ja vorhin noch so diese, als ich diese vielen Fragen gestellt habe, so reingeworfen. Mhm. Was hast du denn bemerkt bei dir? Weil das ist bestimmt für Mamas, die uns hier zuhören, sehr interessant festgestellt, vielleicht was so ein bisschen typisch ist, wenn man Mama geworden ist, was man da für Veränderungen durchlebt und wo man hinblicken darf, weil du auch selbst diese Erfahrung gemacht hast, körperlich, hormontechnisch.
Ja, also ich glaube, die meisten Mamas kennen das, dass man sich irgendwann an so die letzte Stelle setzt. Ja, also als erstes ist natürlich das Kind und das, solange es deine Hilfe braucht, ist es auch wichtig, dass das Kind an erster Stelle bleibt, ganz klar. Und dann kommt irgendwann vielleicht noch Haushalt, Partner und irgendwo ganz, ganz unten kommt man dann selbst und das kann nicht gut gehen. Also Mamas brauchen Zeit für Selbstfürsorge und natürlich ist es immer leichter gesagt als getan, das weiß ich auch. Ich habe auch selber 2 Kinder, die an mir geklebt sind, die ersten Monate. Und natürlich habe ich das auch nicht perfekt durchführen können, konnte ich sowieso nicht, weil ich hatte ja 2 Geburtstraumata. Das heißt, bei mir war die Situation ja sowieso anders, weil ich eine PTBS entwickelt habe. Deswegen ist es für mich jetzt auch nicht der typische Verlauf.
Entschuldigung, ich grätsch ganz kurz rein. Magst du es eben erklären, was die Abkürzung ist, weil vielleicht nicht jeder damit was anfangen kann, das wäre klasse.
Ja, klar. Genau, es ist eine posttraumatische Belastungsstörung mit mittelschweren Depressionen und tatsächlich haben das gar nicht so wenig Frauen. Es ist allerdings das Problem bei uns, ist dann, das klingt jetzt ganz doof, aber wenn niemand bei der Geburt gestorben ist, dann hast du bei uns nicht das Recht, irgendwie traurig zu sein, irgendwie dich belastet zu fühlen, da aufgrund dessen Panikattacken zu haben, weil euch geht's ja beiden gut. Und das ist ja nicht wie bei anderen Sachen, wo man dann wirklich, weiß ich nicht, Überfälle oder sonstige Übergriffe, da versteht es jeder bei der Geburt nicht. Das ist bei uns noch nicht angekommen. Und das habe ich auch selber gemerkt, wenn dann Freunde gekommen sind und gefragt haben, ja, wie geht's dir? Ich habe gesagt, mir geht's gar nicht gut. Und ja, wie war die Geburt? Die war schlimm für mich, wirklich furchtbar. Ich hatte wirklich diese Flashbacks, was ja ganz typisch ist für eine Traumatisierung, Panikattacken, Zitteranfälle. Und dann das wirklich mit einer Bemerkung weggewischt wurde, ja, bei euch geht's ja gut. Und das macht tatsächlich, das hat auch meine Therapeutin dann gesagt, weil ich hatte zum Glück eine tolle Therapie, relativ schnell. Die hat gesagt, dass das tatsächlich noch schlimmer macht, weil du dich selbst in Frage stellst. Ja, also bilde ich mir das jetzt nur ein, und du denkst, es darf gar nicht so schlimm sein. Also du lässt diese Symptome gar nicht zu und verdrängst es noch mehr. Und das macht natürlich alles noch schlimmer.
Wow. Dass du es dann nochmal gewagt hast, ist ja aber toll.
Ja, aber tatsächlich wusste ich das beim ersten Kind nicht.
Ah.
Also das wusste ich, habe die Therapie nach der 2. Geburt gemacht. Es war quasi eine Retraumatisierung und die Symptome kamen dann noch schlimmer. Beim ersten war ich ja ganz jung, da war ich ja 23, 24.
Okay.
Und tatsächlich ist es so, dass die Symptome mit der Zeit auch weniger werden.
Okay.
Ja, also weiß ich nicht, nach 2 Jahren war es dann besser.
Also unbehandelt meinst du jetzt sozusagen?
Ja, okay. Ja, unbehandelt. Genau, oder man drückt sie halt so stark weg und runter, also dass sie dann nicht mehr, scheinbar nicht mehr da sind, aber unterschwellig wirken sie natürlich trotzdem weiter. Ne, das ist ganz, ganz klar. Aber bei der 2., da kam dann eben diese Retraumatisierung, dann kam halt alles doppelt und dreifach hoch und da hat dann keinen Weg mehr vorbeigeführt, weil ich halt nicht mal zur Frauenärztin wollte, zu der Nachuntersuchung.
Okay.
Ich gesagt, da gehe ich nicht hin, also für kein Geld der Welt. Und da wusstest du, okay, jetzt braucht man irgendwie Unterstützung, weil das kann ja nichts, kann ja nicht sein, so.
Wow, danke für deine Offenheit. Das ist ja vielleicht auch nicht so leicht, immer für dich darüber zu sprechen, oder?
Also ich habe das, wie gesagt, sehr, sehr gut bearbeitet mit der Therapie und ich habe auch noch ein Coaching gemacht und eigentlich fällt es mir nicht so schwer, drüber zu reden, weil es jetzt nichts mehr so in mir auslöst. Oder ich weiß, wenn es was in mir auslöst, dann kann ich mich gut regulieren. Mhm. Ich weiß halt immer, dass es anderen auch sehr, sehr gut helfen kann, wenn ich nicht nur hier als Expertin rede, die irgendwie ja so in der Theorie alles weiß, sondern die halt auch selber viel durchgemacht hat. Und gerade bei dem Thema Geburtstrauma, das ist halt auch so ein Herzensding von mir, weil ich weiß, wie viele damit rumlaufen und sich nicht helfen lassen. Vielleicht, weil sie es gar nicht wissen, ja, weil es ihnen in Abrede gestellt wird, dass es überhaupt existiert. Oder weil sie denken, aber nee, wir sind ja gesund. Jemand anders hat es viel mehr verdient, eine Therapie zu machen. Und da möchte ich halt einfach diese, ja, diese Angst nehmen oder diese Vorstellung, dass einem das nicht zusteht, das nehmen, ja.
Ja, ich finde das gerade total wertvoll, weil es gibt ja einfach noch viel zu viele Tabuthemen in unserer Gesellschaft und da ist das sicher eines, was sehr, sehr hoch hängt und dass man da, ich denke, dass das Mut macht, wenn du das so erzählst und vielen, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich dich natürlich nur vorhin da irgendwie so unterbrochen, weil ich diese Begriffsklärung gerne haben wollte, dadurch, dass dass es vielleicht einfach, wie gesagt, nicht jeder weiß, was das heißt. Also so war dein Werdegang, dass du eben damit zu kämpfen hattest und daraufhin auch bestrebt warst, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Hast du für dich noch weitere Veränderungen? Ich meine, eigentlich reicht das schon. Um Gottes Willen, aber einfach so, seit du Mama bist oder was davor war, was jetzt ist.
Ja, also ich bin ja jetzt schon relativ lange auch Mama, also mein Großer ist ja schon 10, deswegen ist es gar nicht mehr so leicht, sich da zu erinnern und als ich natürlich noch kein Kind hatte, da war ich halt auch einfach Anfang 20 und da hat man natürlich auch andere Prioritäten, das ist ganz, ganz klar, aber ja, also was mir natürlich auch das Mama-Sein gebracht hat, ist nochmal ein bisschen mehr diese emotionale Schiene, dieses ja Mitgefühl gegenüber den Kindern, aber auch sich selbst. Also weniger, auch wenn ich immer noch ab und zu in dem Funktionsmodus bin, aber trotzdem, dass es mehr gibt als Funktionieren und dass halt ja das Wichtigste, also die höchste Priorität ist für mich halt einfach meine Familie. Und natürlich finde ich es unglaublich toll, was sich da aufgebaut hat im letzten Jahr auch und mit dem Buch und so weiter. Aber letztendlich ist halt meine Motivation immer meine Familie und ein schönes Leben mit meiner Familie zu haben. Also bei mir geht es nicht immer um größer, schneller, weiter, sondern auch um eine Balance und ja, wie gesagt, nicht Karriere an erster Stelle.
Ja, total schön, weil ich stelle es mir nicht einfach vor, wenn man so ein Wachstum hat und viele Menschen bedient, in Anführungszeichen, werden wollen durch deine Arbeit, dann ist schon ein Spagat.
Ja.
Das ist ganz sicher so. Also du hattest ja vorhin so gesagt, liebe Mamas, denkt an euch in erster Linie, dann helft ihr wahrscheinlich den Kindern auch am besten, ne, wenn man sich selber ausbalancieren kann.
Genau, genau, dann kannst du ja auch für deine Kinder am besten da sein. Also eine, wer kennt es nicht, ja, also das ist ja auch überhaupt jetzt gar kein, also gar nicht schlimm, aber wenn man selbst total überfordert und gestresst bist, wie gehst du dann mit deinen Kindern um? Bist du dann immer noch total verständnisvoll, einfühlsam, ja, und drückst alles runter oder sagst du dann auch mal so mal einen schärferen Ton drauf, als es eigentlich sein müsste, wenn zum 100. Mal Mama, Mama gesagt wird? Natürlich soll man auch mal Grenzen setzen, darum geht's jetzt nicht, aber ich glaube, dass viele das auch kennen, dass man am Ende des Tages merkt, puh, da habe ich jetzt vielleicht aber schon überreagiert, ja. Das war vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, sondern ich war einfach schon so gestresst und so genervt von allem, dass ich dann halt mal viel schärfer reagiert habe, als es sein müsste. Und wenn man selbst reguliert ist, dann hat man auch viel mehr Kapazität für seine Kinder, für die Probleme, also jedes Kind in jedem Alter hat ja seine Themen und da braucht man natürlich auch viel Kapazität, um das aufzufangen oder mit den Kindern zu besprechen und den Halt zu geben. Und ja, das geht halt viel, viel besser, wenn man selber genug Ressourcen hat und reguliert ist.
Ja, total schön. Wenn jetzt jemand dich noch gar nicht kennt, der hier zuhört und du jetzt von einem Buch gesprochen hast und wir ja auch immer von der Körperglück-Akademie und dem Physioglück-Instagram-Kanal sprechen, was erwartet mich von außen, wenn ich da jetzt reinblicke, wenn ich mir das Buch hole, wenn ich mich da anmelde bei dir oder dir folge? Wie darf man sich das jetzt nochmal zusammenfassend sozusagen vorstellen?
Also ich biete zum einen einfach tieferes Wissen zum Thema, wie chronische Schmerzen und Beschwerden entstehen, wie das Nervensystem damit zusammenhängt, aber auch die Hormone zum Beispiel, äußere Einflüsse, Stress, egal ob es jetzt emotionaler Stress ist oder körperlicher Stress und wie das, wie gesagt, alles zu den chronischen Beschwerden führt. Also zum einen eben Wissensvermittlung und dann der nächste Punkt und der ist wahrscheinlich für viele sogar der entscheidendere. Ja, wann kann ich welche Übungen machen? Und Übungen aus verschiedensten Bereichen, also von Achtsamkeit, Körperachtsamkeit, über somatische Übungen, über ja Vagusnervübungen, also die Übung, die quasi unser Nervensystem zur Entspannung relativ schnell aktivieren können. Dann aber auch Beweglichkeitsübungen, die auch nicht vergessen werden dürfen bei chronischen Schmerzen, um wirklich am Ort des Geschehens nochmal zu arbeiten. Und dann aber auch ja sogenannte Alltagsoptimierungen, könnte man sagen, wie Ernährung, allgemein Bewegung, Arbeitsplatzoptimierung und so weiter. Das macht halt in eher einen kleineren Punkt aus. Also bei mir sind schon wirklich diese Übungen und Wissensvermittlung so das Wichtigste, aber trotzdem versuche ich, wie gesagt, immer alles ganzheitlich zu sehen und auch Empfehlungen auszusprechen, wo man sich vielleicht noch informieren könnte oder hinwenden könnte.
Also für jemanden, der dich noch nicht kennt, ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, dir zu folgen, weil das ja tatsächlich so ein umfassendes Angebot ist, dass man da für sich das auf jeden Fall rausfinden kann. Hast du so eine absolute Lieblingsübung, die du kurz erklären kannst oder die wir vielleicht sogar eben einfach so hier im Sitzen gerade machen können?
Ja, also ich liebe ja sehr den Butterfly Hug. Also viele werden ihn vielleicht schon kennen, aber auch wenn nicht, er ist wirklich sehr leicht durchzuführen, im Sitzen, Liegen, Stehen, ganz egal. Und zwar beginnt man damit, die Hände zu überkreuzen vor dem Brustkorb und die Fingerspitzen entweder auf die Schultern abzulegen oder quasi unter dem Schlüsselbein, da muss man gucken, was einem besser tut. Und dann beginnt man leicht zu klopfen im Wechsel, also rechts, links, rechts, links. Genau, und das hilft alleine schon, das Nervensystem zu regulieren über das bilaterale Klopfen und die Selbstumarmung. Und dann kann man, während man klopft, nochmal reinspüren in Symptome, die man vielleicht merkt. Und zu versuchen, diese zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Also ich empfehle auch immer nicht das Wort Schmerz zu nehmen, sondern ich habe eine Anspannung in der rechten Schulter, einen Druck im Oberbauch. Und das einfach mal zu beobachten, wie verändert es sich? Wird es kleiner? Wird es größer? Bleibt es gleich? Zeigt sich etwas anderes? Also quasi, dass man es auch durch das Klopfen schafft, diese Empfindung mal zu halten, dass das Nervensystem merkt, es besteht keine Gefahr, trotz Symptom. Und oft wird dann sogar das Symptom plötzlich weniger oder geht sogar ganz weg. Ist aber kein Muss. Ja, also das ist gut für unser Schmerzgedächtnis, für unser Nervensystem. Und das 2-3 Minuten gemacht und dann kann man langsam zum Beispiel den Körper von Seite zu Seite wiegen. Nochmal, gerade wenn man merkt, dass vielleicht die Anspannung ein bisschen durch Bewegung abgebaut werden möchte. Das hilft vielen sehr. Und genau, dann kann man sich wieder langsam zentrieren, einmal die Arme abstreichen und genau, dann ist die Übung schon fertig.
Ja, vielen Dank. Ich habe hier nebenbei mitgemacht und alleine die Tatsache, dieses Überkreuz halten, hat mir jetzt schon wahnsinnig gut getan. Das glaube ich.
Ja.
Man sagt ja sowieso immer, auch im Miteinander, ne, dass Umarmungen wahnsinnig wichtig und wertvoll zur Regulierung des Stresses sind. Und wenn jetzt gerade eben kein Gegenüber da ist, dann kann man das ja durchaus auch sich selber schenken, diesen Moment.
Genau, genau. Auch da gibt es Studien dafür, dass das auch absolut effektiv sein kann. Und es darf sich am Anfang auch komisch anfühlen, ja. Also wir dürfen uns auch bei den Übungen am Anfang komisch fühlen. Dann lass einfach mal das Komischsein da, ja.
Ja, und genau.
Auch das musst du nicht wegdrücken, sondern dann fühl dich halt mal kurz komisch und irgendwann geht auch das Gefühl weg, weil ja, eigentlich brauchst du 90 Sekunden, um sowas mal bewusst zu fühlen und wenn wir es dann nicht intensiver machen durch unsere Gedanken, uns immer mehr reindenken, oh, wie komisch bin ich denn, ja, dann baut sich das auch wieder ab von alleine.
Total schön. Jetzt weiß ich auch, dass du sogar auch noch einen Podcast hast, wo du noch mehr Wissen zur Verfügung stellst. Den gibt's noch gar nicht so lange, seit diesem Jahr auch, oder?
Ja. Genau, ja.
Magst du da kurz erzählen, wo man den findet, um was es da dann nochmal geht?
Also der Podcast heißt Kopf trifft Körper, ist eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden und den mache ich zusammen mit der Psychologin Julia Haupt und wir besprechen einfach immer zusammen unterschiedlichste Themen. Wir sind da auch sehr persönlich in dem Podcast, weil das finde ich, kann man auf Instagram einfach nicht so, also natürlich kann man das machen, aber es sprengt halt oft einfach den Rahmen, finde ich. Und ja, wir bringen da halt immer so unsere Perspektiven mit rein. Natürlich die Julia nochmal als studierte Psychologin und auch mit Klientinnen im Bereich Trauma auch mal noch eine unglaublich wertvolle Perspektive mit dazu. Und ich finde, das ergänzt sich einfach unglaublich gut. Ich mag es auch immer gern, so ein Zwiegespräch zuzuhören, wenn ich Podcasts höre. Auch natürlich ist auch mal schön, wenn jemand alleine erzählt. Aber ja, einfach so dieses sich ergänzen mag ich da sehr, sehr gerne. Und wir bereiten uns eigentlich immer gar nicht vor, sondern wir nehmen uns ein Thema, mit dem wir uns natürlich auskennen, klar, und quatschen drauf los. Und genau, da entstehen eigentlich immer super Folgen. Und wir kommen auch immer besser rein, weil ja, wir haben ja beide noch keinen Podcast gehabt und mussten dann natürlich auch erstmal reinfinden. Aber ich finde, es wird immer runder und ja, genau, also das ist so der Podcast, da geht es halt auch um körperliche Beschwerden, aber auch mal Achtsamkeit, um persönliche Erlebnisse, um Trauma, um ja, beim letzten Mal ging es um Prokrastination, also um das Aufschieben von Sachen, also alles, was auch ein bisschen damit zu tun hat, sage ich mal.
Total wertvoll. Wie oft kommt ihr raus?
Alle 2 Wochen. Also am Anfang war es wöchentlich, aber dann habe ich auch gesagt, das schaffe ich nicht, weil der Podcast muss ja geplant, aufgenommen, geschnitten. Ich habe zwar jemanden inzwischen, Gott sei Dank, der auch oder die meine Folgen schneidet und auch Grafiken macht, aber trotzdem ist es einfach viel Zeit. Also man braucht ja dann doch irgendwie oft 2 Stunden mit allem drum und dran. Und dann haben wir uns so auf alle 2 Wochen eingependelt.
Ja, aber das ist ja auch egal. Hauptsache die Regelmäßigkeit ist am Ende da und die HörerInnen können sich auf das nächste Mal freuen und das für sich so abspeichern. Also ich hätte an sich noch 30.000 Fragen, aber eigentlich ist es jetzt trotzdem erstmal rund. Du hast erzählt, um was es geht. Du hast berichtet, wie man sozusagen an sich selbst mit leichten, kleinen Alltagsdingen arbeiten kann, um zu einem gesteigerten Wohlbefinden zu finden. Man kann dir folgen, Vielleicht magst du eben nochmal gerade deine Kontaktdaten raushauen. Ich verlinke das alles in den Shownotes, damit man nur einen Klick entfernt ist. Aber wenn man es einmal gehört hat, wenn man gerade zum Beispiel Auto fährt, dann hat man es vielleicht sogar schon im Ohr. Vielleicht magst du das nochmal kurz berichten, wie und wo man dich findet und genau.
Also hauptsächlich findet man mich eben auf Instagram unter julia.physioglück, natürlich Glück mit UE. Und ja, ansonsten meine Website ist auch dort verlinkt, ist dann auch akademie.physioglück-online.de. Und da findet man dann halt Kurse von mir und genau, einfach wie gesagt diese Körperglück-Akademie. Und ansonsten mein Buch, das erscheint am 21. Dezember, kann man aber auch schon vorbestellen. Das heißt Somatic Healing, kann man auch überall bestellen, also ob es auf Amazon ist, aber natürlich auch bei der Buchhandlung um die Ecke, die können das eigentlich auch bestellen oder bei Thalia und was weiß ich. Also da kann man es natürlich überall.
Gleich noch als Weihnachtsgeschenk.
Ja. Genau.
Das ist doch ganz wunderbar. Das ist ja ein sehr, sehr gutes Datum, um an die Öffentlichkeit zu kommen, finde ich, so für Last Christmas Shopping.
Ja, genau.
Sehr cool. Wunderbar. Da wünsche ich dir natürlich auch ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Dass das sehr viele Menschen erreicht und dass du weiterhin so viel Freude daran hast, dein Wissen weiterzugeben, deinen Content zu erstellen und viele Menschen damit nicht nur beglückst, sondern auch ihnen hilfst. Ich finde übrigens den Namen wunderschön.
Das ist,
ja, das, man darf sein Glück in die Hand nehmen. Ja, das passt irgendwie total gut. Ja. Und das impliziert dieser Name definitiv. Jetzt so als Abschluss, möchtest du noch weise Worte mit auf den Weg geben? Du hast uns ja schon ganz viel geliefert hier heute, aber so als entweder nochmal als Expertin oder als Mama, als Frau, als Therapeutin, einfach als Julia, hast du noch so abschließende Worte, die du loswerden möchtest?
Ja, ich würde gern noch einfach nochmal bestärken, dass jeder etwas für sich tun kann, weil unser Körper ist zu unglaublich viel in der Lage, zur Selbstheilung tatsächlich auch. Und ja, unser Nervensystem ist plastisch, was bedeutet, diese ganzen nervalen Verbindungen können sich wieder verändern. Ein Schmerzgedächtnis, ein Körpergedächtnis kann umprogrammiert werden. Und ja, es ist ein riesiger, riesiger Aufwand, vielleicht ein langer Weg, aber es ist veränderbar. Und ich möchte einfach nochmal bestärken, dass man sich nicht, egal von wem, ob es jetzt Arzt, Ärztin ist, Partner oder von irgendjemandem, sich sagen zu lassen, wir können da gar nichts machen. Mhm. Und ich rede jetzt von chronischen Beschwerden, nicht von Erkrankungen, weil es gibt natürlich Erkrankungen, wo man jetzt nicht so viel machen kann. Also klassische Erkrankungen wie MS oder irgendwas, die sind natürlich da. Es sind ja wirklich Erkrankungen, da passieren ja strukturelle Veränderungen. Aber auch da kann man natürlich unterstützen. Ich meine nur einfach gerade die so ein bisschen alleingelassen werden mit der Diagnose psychosomatisch oder eingebildet oder das ist alles von der Psyche oder ja, das ist, damit müssen sie leben. Damit sich bitte nicht zufrieden geben. Ich sage jetzt nicht, dass hier kommt alle zu mir. Nein, ihr sollt euch bitte Zweit-, Drittmeinungen holen. Ihr sollt bitte darauf bestehen, dass euer Blut untersucht wird, dass eure Hormone gecheckt werden. Und ich weiß, es ist super schwierig, das ist so leicht gesagt, weil man steht da halt als jemand, als vermeintlicher Laie und der andere sagt, nee, machen wir nicht. Und natürlich, wenn man ja so belastet ist, fällt es einem oft auch viel schwerer, nochmal für sich einzustehen. Das weiß ich alles, aber ich möchte einfach nur bestärken mit diesen Worten, dass man da wirklich kämpft dafür, ernst genommen zu werden. Und ja, vielleicht findet man auch sogar auf Instagram, gibt es auch ein paar tolle Ärzte, die wiederum Ärzte weiterbilden. Also zum Beispiel Dr. Thomas Peters kann ich da nur empfehlen. Der hat auch eine Liste von Ärzten, die von ihm weitergebildet, ausgebildet wurden. Da einfach mal zu gucken, sich vielleicht andere Meinungen zu holen als dir vom klassischen Hausarzt nebenan. Und auch da gibt's tolle. Also ich habe auch schon von ganz tollen Hausärzten gehört. Ich habe sogar gehört, dass schon eine Ärztin meine Kurse empfiehlt.
Ah,
die Leute,
cool.
ja, das war auch Wahnsinn. Aber natürlich ist es auch toll, jemand vor Ort zu haben, der einen unterstützt, der einen ernst nimmt, der, wie gesagt, Untersuchungen macht, weiterleitet, vielleicht mal doch an eine Reha auch denkt oder was weiß ich. Genau, also es ist wirklich nie zu spät, an etwas zu arbeiten.
Ja, definitiv. Das ist ein tolles Schlusswort und sehr motivierend und aufbauend, weil ich glaube schon, dass viele ja resignieren.
Auf jeden Fall.
Ne? Genau.
Ja.
Und dann einfach da so vor sich hin siechen, in Anführungszeichen, anstatt nochmal in die Tat zu kommen und für sich selber aktiv loszugehen. Vielen Dank für diese aufmunternden Worte, für das tolle Gespräch. Ich habe es ja schon gesagt, ich wünsche dir alles Liebe und Gute, dass du auch für dich immer die richtige Balance findest. Und ja, ich verfolge dich weiterhin und bin da im Austausch. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.